The Peckham Talks mit ihm, Christopher M. Peckham.
Und mit ihm, Carlos. Heute zu Gast, alles über MacGyver, Übersetzer, Redakteur und Lektor Jano Rohleder. Schönen guten Abend, Carlos.
Carlos, jawohl. Buongiorno.
Hallo. Der Zwillingsbruder von der Carla. Für alle, die sich jetzt wundern, warum die Carla so eine tiefe Stimme hat. Heute habe ich mir einen ganz besonderen Co-Moderator zugelegt, nämlich den lieben Steven. Lieber Steven, hallihallo.
Chris, schönen guten Tag. Danke, dass ich hier dabei sein darf. Ich wollte mir eigentlich noch ein Sombrero aufsetzen, das habe ich jetzt auf die Schnelle vergessen. Ich dachte auch so, zu viel kulturelle Aneignung.
Das ist aber, sehr. Natürlich können auch Menschen in allen Teilen der Welt Carlos heißen, nicht nur südamerikanisch geprägt. Nichtsdestotrotz, wir sind großartige Podcast-Kumpels, denn wir haben oder hatten zusammen den Podcast Revenge of the Flicks, einen Film-Podcast. Er ist etwas auf Eis gelegt momentan. Möglicherweise wird er aber trotzdem bald reaktiviert. Und ich möchte an dieser Stelle, lieber Steven, bevor hier noch einer abschaltet, weißt du, jetzt haben wir die Leute noch. Jetzt haben wir sie noch.
Ja, stimmt. Die ersten sind die wichtigsten.
Ja, ich möchte auf deinen neuen Podcast, den du zusammen mit dem Chris, der heißt so wie ich, bin ich aber nicht. Aber der Steven hat sich einen gesucht, der genauso heißt, damit es einfacher ist.
Genau, da brauche ich mich nicht umstellen.
Das ist ein Filmpodcast. Ich habe schon die ersten zwei Folgen von vorne bis hinten durchgehört und bin süchtig danach. Er heißt Chips und Cola.
So ist es. Ich bin dir sehr dankbar, dass du das durchgehört hast und auch Gefallen dran findest, hoffentlich.
Ja, ich finde, habe ich dir ja schon gesagt, ihr beide macht das wirklich ganz toll. Das macht wirklich Spaß, euch zuzuhören. Und ich höre normalerweise nicht so viele Podcasts, deswegen ist das nochmal ein ganz besonderes Kompliment.
Das ist eine Ehre, ja.
Ja, eine absolute Ehre. Und wir verlinken das hier, wo man das hören kann und man kann es auch sehen auf YouTube. Da habt ihr, und das muss man jetzt sagen, für die ersten zwei Folgen habt ihr auch einmal, die erste Folge ist über The Mangler, Stephen King's The Mangler. Mhm. Und die zweite Folge ist Spurlos, The Vanishing. Das gibt ein Original und ein Remake, ein amerikanisches. Das sind auch so Filme, die, ich weiß, dass die existieren, aber ich habe mich noch nie, obwohl ich ja auch mich mit Filmen sehr viel eben beschäftige, habe ich mich mit denen noch nie auseinandergesetzt. Und deswegen war es für mich nochmal zusätzlich erfrischend. Ich hoffe, dass es so weitergeht, also dass auch wirklich so kleine Perlchen auch immer weiter rausgesucht werden.
Ne? Ja, das ist ja auch so ein bisschen mein Ding, ne? So diese Nischenprodukte, wollte ich gerade sagen, hervorzuziehen. Da habe ich ja schon Lust zu. Soll aber nicht die Regel sein. Also wir wollen dann auch schon mal einen Blockbuster besprechen, was wir halt Lust haben. Ne? Also es könnte auch mal die Verurteilten drankommen oder sowas. Ne? Oder Braveheart oder keine Ahnung, Titanic wahrscheinlich jetzt nicht, aber Titanic. Aber warum nicht, will ich nicht ausschließen. Aber das hoffe ich, dass jeder ein bisschen was aus diesem Podcast auch mitnehmen kann, ne, für sich. Auch gerade wie The Mangler, der total zerrissen wird, dass man da auch Gefallen dran finden kann an so einem Film, ne, wenn man den richtig aufdröselt und mit dem richtigen Background sieht, sag ich mal. Wenn man sich darauf einstellt, die 90er Jahre, man genießt halt die Schauspielerei dann oder das Setting. Das Setting spielt in diesem Fall eine große Rolle. Aber das könnt ihr alles im Podcast hören. Nee, und ich bin sehr erfreut, dass du da reinhörst und dir es gefällt. Wie gesagt, super.
Ich kann das sehr empfehlen. Also gerade wenn man wirklich, ich habe ja auch zu dir gesagt, ich habe immer so eine Tendenz irgendwie abzuschweifen und ihr bleibt aber schön straight beim Film. Und das ist hat nochmal eine ganz eigene Qualität. Ja. Also wenn ihr diesen jungen Mann, wenn ihr sagt, also wer ist diese sexy Stimme, ja, diese erotische Ausstrahlung, wenn ihr mehr davon wollt, dann schaut rein, hört rein in Chips und Cola und auch schönen Gruß an den anderen Chris an dieser Stelle. So, jetzt fangen wir aber an mit unserer heutigen Sendung. Es hat natürlich auch ein bisschen Grund, warum du heute die Carla ersetzt, in Anführungsstrichen, weil wir begrüßen den Jano Rohleder, heißt er. Und ich habe den das erste Mal gesehen, als er ein Interview mit Richard Dean Anderson geführt hat, alias MacGyver. Und dann habe ich ihn spontan angeschrieben und habe gedacht, das ist eigentlich mal ein ganz interessantes Thema, über MacGyver zu sprechen. Es gibt ja doch sehr viele Nerds da draußen und Leute, Menschen, die damit groß geworden sind. Und dann habe ich natürlich gedacht, es gibt niemand Besseren als dich natürlich für dieses Thema. weil du eben auch sehr serien- und filmaffin bist und die Carla sitzt so da und sagt, wer zum Geier ist denn MacGyver?
Wer ist Richard Dean Anderson? Noch nie von gehört.
Das ist mir ganz anstrengend für sie geworden, deswegen habe ich hat sie frei bekommen.
Ja, da springe ich gerne ein als Carlos.
Und du hast, lieber Carlos, du hast dich noch mehr über unseren heutigen Gast informiert, nicht wahr? Er macht nämlich noch so viel mehr. Also er ist auch Übersetzer für Comics und so weiter. Also da ist einiges hinten dran, gell?
Genau, da werde ich ihn mal ein bisschen zu befragen, wenn du es zulässt. Ich will euch natürlich nicht hier stören jetzt hier.
Sag ruhig. Nein, bitte, bitte, bitte. So, und er steht auch schon vor der Tür. Ich würde sagen, wir lassen ihn rein.
Herein.
Bist du bereit?
Ich bin bereit. Seid ihr bereit? Ihr seid bereit. Herein, herein. Nina.
Und da ist er, Janno Rohleder. Herzlich willkommen, lieber Janno.
Hi. Hi, schön, dass ich da sein darf. Hi.
Ja, sehr, sehr schön. Und ich sehe schon hinten die ganzen Comics, die ausgebreitet sind, hinter dir. Ich habe ja tatsächlich erst das so langsam erfahren, wer du eigentlich bist. Ich habe dich ja angeschrieben, weil ich das Interview mit Richard Dean Anderson gesehen habe und habe gesagt, oh, ich will unbedingt mal über MacGyver sprechen. Du betreibst auch...
Schönes Thema,
gell? Du betreibst auch hier das... Kann man sagen, das größte deutschsprachige MacGyver-Forum, was es gibt?
Ja, das einzige, groß ist relativ, also im Moment sind, also als ich angefangen habe vor so 20, 22, also Anfang der 2000er habe ich das etabliert, da war noch ein bisschen mehr los, jetzt inzwischen sind vielleicht so 3, 4, 5 Leute, die immer mal was posten, jetzt gerade als die Blu-ray letztes Jahr erschienen ist, war mal ein bisschen mehr wieder los, aber ansonsten... Ja, ich sag mal, die aktive Fanzahl ist relativ überschaubar von den Leuten, die sich da online einklinken. Aber man kann, wenn man neu dabei ist, noch die ganzen alten Beiträge lesen und früher war auch ein bisschen mehr los und ja. Aber ist eigentlich, hat immer Spaß gemacht, sich mit den anderen Fans auszutauschen und war eine ganz coole Sache.
Und du bist Fan der ersten Stunde dieser Serie?
Naja, was heißt erste Stunde? Ich bin im gleichen Jahr geboren, als MacGyver ursprünglich in Amerika rausgekommen ist, 1985. Und ja, ich habe es eigentlich eine meiner frühesten Erinnerungen generell, nicht nur an MacGyver, sondern überhaupt, die ich habe, ist, dass ich immer samstags abends, damals hat man noch kein Satellitenfernsehen, das war so 1990, 1991 so um den Dreh rum. Wir haben erst 1992 dann Satellitenfernsehen gekriegt und man konnte halt nur ARD, ZDF und Hessenfernsehen, vielleicht noch Südwest sehen hier bei uns. Und bei meinem Bruder aber im obersten Stock, direkt unterm Dach, der hatte so eine kleine Zimmerantenne, die sah aus wie so eine Mini-Satellitenschüssel. Und da konnte man dann noch sehr verschneit auch Sat.1 gucken. Und da haben wir dann immer samstagsabends, kam immer erst, ich glaube um 19 Uhr war das, kam erst die Batman 1966 Serie mit Adam West, Burt Ward und danach kam MacGyver und das war halt immer so das Highlight der Woche, Samstag schon drauf gefreut, ich war ja noch nicht in der Schule, aber Samstag immer Batman und MacGyver und von daher bin ich eigentlich mit MacGyver aufgewachsen und alles, was ich mich, also das ziemlich so eine der ersten Sachen, an die ich mich erinnere, ist, immer samstagsabends MacGyver auf Sat.1 geguckt zu haben. Mit sehr verschneiten Bild, sehr verrauscht, aber war immer cool.
Ja, das ist ja toll. Du hast gerade so einen richtigen Moment meiner Jugend auch beschrieben oder Kindheit tatsächlich. Genau, Baujahr 84, das heißt, es war eigentlich identisch.
Also ist MacGyver für dich gut alt geworden? Ist das Nostalgie, wenn du das heute guckst? Oder denkst du, das ist so eine Serie, die heute noch besteht oder bestehen kann?
Also ich hab's tatsächlich mal so von meinem Gefühl her verglichen gehabt, wie wenn ich jetzt heute noch mal eine Folge A-Team oder Knight Rider oder so gucke. Und das kann ich jetzt tatsächlich heute nicht mehr so viel am Stück gucken. Da merkt man halt schon, dass es halt schon sehr, sehr 80er-mäßig ist. Und bei MacGyver ist es aber tatsächlich so, okay, heutzutage macht man natürlich eher mal beim Gucken so, okay, das ist jetzt schon Zufall, dass da jetzt gerade das und das rumliegt, was er gebrauchen kann, um da aus der Situation rauszukommen. Aber es ist so insgesamt von den Themen her und wie die Folgen aufbereitet sind, es ist schon immer noch sehr gut ansehbar. Und gerade auch, dass es so viele gesellschaftspolitische und soziale Themen gibt und mit Umweltschutz und so weiter, ist es auch heute immer noch sehr relevant, weil sich da eigentlich gerade auch in den USA jetzt nicht so viel getan hat, seit MacGyver rausgekommen ist, eher schlechter geworden ist. Und deshalb hat es schon immer noch sehr viel Relevanz und ist auch eigentlich ziemlich gut noch. Also für mich zumindest ist es immer noch sehr gut anguckbar heute.
Jetzt dieses Interview, was ich gesehen habe mit Richard Dean Anderson, war 2023, habe ich gelesen.
Genau, vor 2 Jahren.
In welchem Rahmen hat das stattgefunden?
Das war bei der FedCon in Bonn. Da war Richard Dean Anderson als Gast da. Und das war ursprünglich so, ich habe so ein bisschen mit meinen Freunden da von Play On Pictures, die Blu-ray-Box rausgebracht haben, eben so als Berater zusammengearbeitet. Und ich war auch ursprünglich derjenige, der den so vorgeschlagen hat, MacGyver zu bringen, weil es Paramount nicht selbst machen wollte. Und da war es dann eben so, dass wir lange versucht haben, irgendwie an ein Interview mit Richard Dean Anderson dranzukommen. Aber das war ziemlich unmöglich, weil er eigentlich quasi nicht zu erreichen ist. Also er hat kein Management mehr, er hat keinen Agenten mehr. Über CBS Paramount war auch nichts zu erreichen. Und dann hätte eigentlich die Box schon so rauskommen sollen. Also es gab schon ein bisschen Bonusmaterial. Die hatten in den USA, ich glaube, ein Interview mit Lee David Zlotoff aufgezeichnet, der Erfinder von MacGyver war und dann mit Michael DeBar, der Murdoch gespielt hat. Aber eben für mich war halt so klar, wenn es irgendwie geht, es muss ein Interview mit Richard Dean Anderson, selbst mit MacGyver, muss halt drauf sein, denn eine MacGyver Blu-ray-Box ohne irgendwas Neues von Richard Dean Anderson haben, ist halt ein bisschen lahm. Und dann hat es sich halt so ergeben, dass ich die Chance bekommen habe, bei der FedCon eben ein Interview mit Richard Dean Anderson zu machen. Und eigentlich, ich wusste allerdings tatsächlich bis zum Tag vorher oder eigentlich bis zum Morgen des Interviews, wusste ich nicht, ob es dann am Ende tatsächlich klappen würde. Denn Dirk von der FedCon, der Chef von der FedCon, hat gemeint, ja, komm mal vorbei, wir gucken mal, dass wir da was arrangieren. Und die konnten aber halt noch nicht genau sagen, ob und wann es klappt, denn Richard Dean Anderson natürlich, wenn er bei so einer Convention ist da, um da Geld zu verdienen, weil es sehr teuer ist, den einzuladen, und dann muss er halt signieren und Fotos machen, damit die Veranstaltung halt ihr Geld wieder reinkriegt. Und dann habe ich am nächsten Morgen dann die Info gekriegt, dass es klappt, und wusste aber auch noch nicht genau so die Details. Und eigentlich wäre dann irgendwie nur so ein 5-Minuten-Slot gewesen, aber dann kam es zum Glück dazu, dass irgendwie irgendein Fernsehsender, ich weiß nicht genau, wer es war, der hätte eigentlich so einen Interview-Slot, einen längeren, gebucht gehabt, auch einen bezahlten Slot, und die sind dann aber nicht gekommen, das heißt, deren Slot ist verfallen, und das heißt, ich konnte dann da rein, und dann konnte ich coolerweise auch so halbe Stunde mit Richard Dean Anderson machen, und daraus ist dann halt so ein 22-minütiges Interview geworden. Es ist leider jetzt von der Technik her, es ist nur so ein bisschen sehr lahme eine Kameraeinstellung, weil ich da erst tatsächlich so quasi 2 Minuten bevor er dann gekommen ist, durfte ich erst in diesen Raum rein, weil das halt hinten in diesem Green Room Privatbereich von den Gästen war, und das heißt, ich musste dann ganz schnell halt mein Licht und Stative und alles aufbauen. Und deshalb ist das jetzt technisch nicht so hundertprozentig, wie ich das jetzt machen würde, wenn ich da jetzt halbe Stunde Vorbereitungszeit oder so gemacht hätte. Aber mir war es dann egal, weil ich schon froh war, dass ich überhaupt irgendwas mit Richard Dean Anderson eben für die Box machen konnte. Und das ist dann auch ziemlich cool geworden. Ich konnte alle Fragen stellen, die ich vorbereitet hatte, die mich interessiert haben. Und von daher war ich da sehr glücklich und bin auch da sehr dankbar, dass die FedCon das ermöglicht hat. Und
kann man auf jeden Fall gut angucken.
Das ist dann auf die Blu-ray mit draufgekommen, noch ins Bonusmaterial. Und die ist dann letztes Jahr im März erschienen. Und das ist so eine Gesamtbox mit allen 7 Staffeln in der kompletten HD-Remaster. Dazu muss man halt nochmal sagen, dass, wie gesagt, ursprünglich waren die Folgen halt sehr, sehr schlechte Bildqualität, weil das damals in den 80ern wurde das auf Videokassette, also wirklich Videokassette, gemastert. Das heißt, die haben es ursprünglich erst auf Filmmaterial, also in guter Auflösung, in Naturauflösung aufgezeichnet, aber dann das Zusammenschneiden und so weiter und die Effekte rein, das wurde dann auf Videokassette gemacht. Das heißt, man kriegt aus diesen alten Mastern von damals, kriegt man nie mehr irgendeine bessere Qualität als Videokassettenqualität raus, und deshalb sah MacGyver halt auch immer so sehr matschig und angestaubt aus, wie es halt immer ausgestrahlt worden ist. Und 2018 kam es dann halt dazu, dass CBS Paramount in den USA hingegangen ist und die komplette Serie eben von dem ursprünglichen Filmmaterial, also wirklich von diesen Celluloid-Rollen, wieder eingescannt hat, nochmal komplett neu zusammengeschnitten hat, die Effekte neu gemacht hat und dadurch ist es jetzt zum ersten Mal seitdem wirklich in Qualität, wie man heute halt eine Qualität erwarten würde, verfügbar. Und das war aber in Deutschland bislang halt nicht zu sehen, weil hier im Fernsehen bei Nitro und so werden halt immer noch die alten Master ausgestrahlt und gab es halt nur im Ausland. Und jetzt in dieser Blu-ray-Box, die wir da vorbereitet haben, ist halt die komplette Serie dann wirklich in dieser sehr guten Qualität dann drin. Und das war halt ganz
ja, cool. Ja, jetzt also wie du davon schwärmst, ich glaube, ich bestelle sie mir gleich. Also,
kann ich sehr empfehlen. Ich verdiene nichts dran, aber mein Interview ist drauf. Und also ich kann es wirklich sehr empfehlen, weil ich war damals, ich konnte es halt nicht glauben, weil ich kannte halt die Folgen, wie die immer ausgesehen haben. Und aber wenn man dann alleine, wenn man schon in die erste Staffel reinguckt, zum Beispiel in der Pilotfolge ist MacGyver in so einem unterirdischen... Oder?
Atomkraftwerk? Entschuldigung, ich wollte ja nicht dazwischen.
Ja, in so einer unterirdischen Atomforschungseinrichtung irgendwo in der Wüste. Und da läuft irgendwie so eine Säure aus und MacGyver muss halt rechtzeitig schaffen, da das Säureleck zu stopfen, weil sonst das Militär kommt und alles in die Luft sprengt und alle sind tot. Und da gibt's so eine Szene, wo er durch so einen Gang läuft und unten auf dem Boden liegt so ein riesiger Haufen Schokoladenriegel. Und bislang, in dem alten Master, war das halt immer nur so ein matschiger Plop auf dem Boden. Man konnte nichts erkennen. Und jetzt in dem Remaster ist es tatsächlich so, man kann auf jedem einzelnen Schokoladenriegel die Schrift da drauf selbst lesen. Und das ist also, es ist wirklich erstaunlich und für mich, ich bin ja schon sehr abgehalftert, was MacGyver angeht, weil ich es alles schon hundertmal gesehen habe, aber es ist wirklich extrem gut und gerade auch die Farben, die sind so lebendig und natürlich und springen einen direkt an, also ich kann es wirklich empfehlen, wer MacGyver-Fan ist, sollte definitiv in die Blu-ray-Box reingucken.
Allgemein ist Play-On Pictures, die machen ja richtig tolle Veröffentlichungen, also ja, genau. Straßen von San Francisco und so weiter, kann ich alles sehr, sehr empfehlen.
Das war tatsächlich, Straßen von San Francisco war tatsächlich in diesem Lizenzpaket mit MacGyver dabei. Ach, also die haben zusammen mit MacGyver Straßen von San Francisco und noch Charmed damals eingekauft und das wurde 2019 tatsächlich schon angekündigt und dann wurde ich die ganze Zeit irgendwie so von Leuten genervt, wann kommt das denn jetzt endlich? Ich habe darauf ja gar keinen Einfluss gehabt. Aber weil die halt wussten, dass ich da ein bisschen beteiligt bin, kam dann immer, das wurde doch jetzt schon angekündigt und dann kam halt erst kam Charmed, dann kam Straßen von San Francisco und dann nochmal ein Jahr später MacGyver, aber dafür ist die Box dann auch ziemlich cool geworden.
Ich glaube auch. Habt ihr quasi mit Play-On und du, habt ihr da Richard Dean Anderson den Weg geebnet für Europa, für die Cons und so weiter? Weil Dortmund und Belgien und so.
Der war tatsächlich schon vorher da. Also wir haben jetzt nur die Chance genutzt, dass er da war, eben um da das Interview machen zu können. Aber er war tatsächlich, ich glaube, das erste Mal, dass er in Europa war. Damals war ich auch da. Das war in 2011, schon mal bei der FatCon, die war damals in Düsseldorf, jetzt ist sie wieder in Bonn, damals war sie da in Düsseldorf am Flughafen, da habe ich ihn zum ersten Mal getroffen und seitdem ist er halt so, ich glaube, da hat er das so zum ersten Mal ausprobiert und dann hat er gemerkt, ach, das ist ja doch ganz cool, denn er ist ja eigentlich so eher so der ruhige, nicht so unter Leute unbedingt G-Typ und deshalb hat er auch nie irgendwie so großartig, selbst als MacGyver noch gekommen ist, hat er nie großartig so Interviews oder sowas gemacht und auch keine Public Appearance großartig und war auch nie bei Cons, aber als er dann mal gemerkt hat, ach, das ist ja doch ganz cool, da die Fans zu treffen, seitdem ist er eigentlich regelmäßig da. Ich glaube, er war dann auch 2012 oder 2013 direkt schon wieder bei der FatCon und seitdem auch ein paar Mal bei anderen Conventions in Europa. Also ich habe schon mal ein kurzes Interview vor ein paar Jahren mit ihm machen können für so 6-7 Minuten, das war in Toulouse bei der Toulouse Game Show. Das war ganz witzig, weil ich da so das Interview und so das Treffen mit ihm damals so im Gegenzug dafür bekommen habe, dass ich für die Don Rosa überredet, also der Onkel Dagobert Comiczeichner, dessen Sachen ich auf Deutsch übersetze und bearbeite für Egmont, dass ich den überrede, halt zu denen als Stargast hinzukommen, weil der halt so viele Fans auch in Frankreich hat. Und da habe ich so gemeint, okay, ich gucke, dass ich Don überrede. Und dann haben die so gemeint, ja, wenn du es schaffst, kriegst du im Gegenzug hier so ein Meet and Greet Package und wir gucken, ob wir dir ein Interview einplanen können und so. Und das war aber damals, war natürlich noch nicht an die Blu-ray-Box zu denken. Das war dann nur so ein kurzes, schnelles Interview für das Forum.
Darf ich dich mal fragen, wenn man Richard Dean Anderson trifft oder aus deiner Einschätzung, du sagst jetzt, du hast ihn zweimal schon getroffen, wie würdest du denn einschätzen, wie er zu dieser Rolle in MacGyver steht? Ist das zum Beispiel, ich habe auch Interviews mal von ihm gesehen, wo ich das Gefühl hatte, dass er manchmal auch gerne über Stargate spricht und so. Würdest du ihn eher als wirklich, also es gibt ja so arbeitende Schauspieler, die sagen so, ja, was am Ende dabei rauskommt, also ist halt ein Job oder so. Mhm. Ist er damit sehr verbunden oder wie war deine Einschätzung?
Also er mag natürlich Stargate gerne, weil das eben so, da war er auch mit seiner eigenen Firma als Produzent mit dabei. Das heißt, er hat da deutlich mehr kreativen Einfluss, also zumindest von der Produktionsseite her als bei MacGyver gehabt. Aber bei MacGyver, ich glaube, MacGyver wird immer mit ihm verbunden bleiben und er auch umgekehrt, weil das halt wirklich so über 7 Jahre halt eben der größte Teil seines Lebens war. Denn damals war es eben so, das ist jetzt nicht so wie heute gewesen bei den Serien, dass die immer so Nebenplots haben, wo dann so andere Figuren noch mit auftauchen, dass die Schauspieler nicht so überlastet sind, sondern da war es halt wirklich so, wenn die Show MacGyver hieß, war eben die Hauptfigur auch wirklich in quasi jeder Szene von jeder einzelnen Folge zu sehen. Das heißt, es war 6 Tage die Woche, solang aufgezeichnet worden ist, jeden Tag 16 Stunden und da verbindet man sich halt natürlich auch mit seiner Figur. Und da, um es eben für Richard Dean Anderson einfacher zu machen, wurden dann eben auch gerade in den späteren Staffeln, wurden dann eben auch Themen reingeschrieben, die ihm persönlich halt am Herzen liegen. Also zum Beispiel da die ganzen Naturschutzfolgen oder in einer Folge geht es um Rennfahren und Richard Dean Anderson ist begeisterter Rennfahrfan und ist auch selbst Rennen gefahren. Und von daher, ich glaube, er ist sehr, sehr verbunden mit der Serie und er muss jetzt nicht die ganze Zeit natürlich drüber reden und er ist auch so, dass er auch gerne mal einen Spaß drüber macht. Er war ja auch als Gast bei den Simpsons und hat da so in der Folge Bang Bang Bangalore, da trifft er irgendwie auf Patty und Selma und die wollen so eine, also die Schwestern von Marge Simpson, und die wollen so eine MacGyver-Convention machen. Und Bart fragt dann so, MacGyver? What's a MacGyver? Und dann wollen sie so eine Convention machen. Kein einziger taucht auf. Nur Richard Dean Anderson kommt vorbei und kommt so in den Raum und Patty und Selma dann so, you really came. Und Richard Dean Anderson guckt sich so um und meint dann so, ah ja, nee, ich will eigentlich nur zur Convention von meiner neuen Serie Stargate SG-1, die nebendran ist. Und dann so, ah ja, ihr fandet MacGyver wirklich toll? Also das war doch so eine dumme Show, das war nur so ein Gehaltscheck für mich, nix mehr. Und dann sind Patty und Selma voll sauer und so, Richard Dean Anderson just pissed off the wrong Richard Dean Anderson Fans. Und entführen ihn dann so und lassen ihn alles Mögliche unterschreiben, auch ihre Brüste und so. Und ja, also er ist halt großer Simpsons-Fan und deshalb hat er das gern gemacht, aber er ist jetzt nicht so wie diese fiktionale Version von Richard Dean Anderson, dass er jetzt irgendwie sagt, ah ja, MacGyver war so blöd oder so. Also er ist schon sehr damit verbunden und es war ihm auch wichtig, dass eben MacGyver so dargestellt wird, wie er die Rolle halt geschaffen hat. Und also auch das, er hat gemeint, bei den späteren Folgen gab es eben auch manchmal, dass die Autoren irgendwie MacGyver hätten anders darstellen wollen und dann musste er manchmal sagen, nee, das würde MacGyver nicht so machen. Und er hatte dann gerade auch in den späteren Staffeln schon viel Einfluss drauf, wie eben MacGyver dargestellt wird. Und von daher denke ich nicht, dass er jetzt da irgendwie genug von hat oder das blöd findet oder so.
Hattest du das Gefühl, oder die Frage ist, wie viel von seinem Charisma oder seiner Persönlichkeit, wenn man ihn trifft, ist denn drinne in dieser Rolle. Ist ja tatsächlich, also ist ja so ein bisschen, es gibt ja auch Schauspieler, die sind komplett das Gegenteil von dem, was sie spielen.
Also er ist, wenn man, wenn man ihn trifft, es ist schon so, als ob man MacGyver treffen würde. Also er ist schon sehr diese Rolle, allerdings halt, MacGyver ist schon mehr so extrovertiert als Richard Dean Anderson. Und Richard Dean Anderson hat halt auch immer wieder betont, dass er jetzt nicht so dieses Wissenschafts- und Computerwissen hätte. Also Richard Dean Anderson ist jetzt im Gegensatz zu MacGyver, der alles auf dem Computer hätte hinkriegen können, komplett ahnungslos, was Computer und Technik angeht. Und das ist halt so, glaube ich, der Hauptunterschied. Aber so von der Persönlichkeit her und von den Werten her ist da schon sehr viel bei beiden gleich.
Okay, ja, das ist interessant. Ich glaube, das war auch tatsächlich in diesem Interview, dass er das, glaube ich, auch beschrieben hat mit diesem, wie das Casting abgelaufen ist und dass scheinbar die genau nach so jemandem gesucht haben, der auch so ein bisschen bodenständiger wohl rüberkommt und so weiter. Also das war wohl ein Kriterium. So, deswegen ist es gar nicht so eine Überraschung, dass er sich so ähnelt in echt, weil und nicht irgendwie total der, was weiß ich, entweder arrogante Hund ist oder Party-Löwe und immer, wow! Und so, okay. Ja, toll. Das ist echt toll.
Und hast du denn
im gleichen Zusammenhang, weil du gemeint hast, dass manche Schauspieler komplett unterschiedlich sind, das habe ich tatsächlich auch mal erlebt. Ich habe vor vielen Jahren, ich war immer großer Fan von einer anderen Serie aus den 90ern, Kung Fu im Zeichen des Drachen, Kung Fu The Legend Continues, mit David Carradine, Chris Potter. Und ich habe dann David Carradine auch zweimal treffen können. Der war dann im Rahmen, als Kill Bill rausgekommen ist, wurde dann so zu Conventions in Deutschland eingeladen. Und den habe ich dann 2004 und 2005 zweimal treffen können. Und der war halt, das war schon so ein bisschen Schockmoment, denn, also er war jetzt nicht unfreundlich oder so, aber er war jetzt, wenn man halt diesen sehr ruhigen, philosophischen Mönch Kane kennt, der immer so sehr höflich, sehr redegewandt ist, und David Carradine war halt, also es war schon ein bisschen was von ihm in Kane drinne und auch umgekehrt, weil er halt auch selbst dafür Kung Fu und diese Philosophie gelernt hat, aber so von seiner eigenen Art, er war schon eher so dieser Sex, Trucks, Rock'n'Roll, Oldie, Hollywood-Star, und das ist bei Richard Dean Anderson komplett nicht so, also er ist wirklich so ziemlich ähnlich zu der Rolle.
Von David Carradine hast du auch das Buch übersetzt, ne? Und rausgebracht, oder?
Genau. Allerdings, ich muss sagen, David Carradine, es gibt auch Carradines, das erklärte er im Vorwort von dem einen Buch. Also da irgendwie sind die ursprünglich nach Amerika gekommen und die eine Hälfte der Familie hat sich abgespalten und ist in Norden gegangen, die anderen in den Süden, und die einen sind dann Carradine geworden, aber sein Zweig ist David Carradine. Ich habe ihm nämlich damals irgendwie so einen kurzen Audioclip aufzeichnen lassen und da habe ich so gemeint, ja, hier ist David Carradine. Er sollte irgendwie sagen, hier ist David Carradine, und da hat er gemeint David Carradine. Also das war auch wichtig für ihn, dass er Carradine betont wird.
Ich werde es nicht vergessen.
Aber dieses besagte Buch, was eben der Steven meinte, das hat sich das dann daraus ergeben oder durch diese Begegnung, oder wie ist das zustande gekommen?
Ja, also ich hatte das Buch habe ich halt schon vorher gehabt, und aber dadurch, dass ich ihn getroffen habe, habe ich ihn auch gefragt, ob das für ihn okay ist, wenn ich das übersetze, denn da hat er halt schon lange wieder selbst die Rechte dran gehabt. Und da ihm war das eigentlich ziemlich egal. Er hat so gemeint, ja, mach mal. Und das war aber jetzt nicht so ein riesiges Projekt oder so. Das war für mich eigentlich eher so eine Freizeitbeschäftigung, dass ich eben dieses Spirit of Shaolin, Kung Fu Philosophy übersetzt habe. Und das war dann aber auch damals noch so als Book-on-Demand-Titel. Das heißt, es wurde dann immer erst direkt gedruckt als Digitaldruck, wenn es jemand bestellt hat. Aber sind auch im Laufe der Jahre, glaube ich, so über 1000 Exemplare verkauft worden, von daher gar nicht so schlecht eigentlich.
Jetzt bist du ja Übersetzer, und ich will nochmal den Bogen zurück zu MacGyver spannen. Du hast ja wahrscheinlich die Folgen auch alle im Original schon gesehen, gehe ich mal von aus. Wie wurde das denn deiner Meinung nach übersetzt, die Serie? Gut oder schlecht? Oder also originalgetreu?
Also es ist tatsächlich so, also größtenteils wirklich originalgetreu. Also es ist jetzt nicht irgendwie viel, was es jetzt im Original nicht gibt in der deutschen Version. Also nicht so, dass irgendwie das auf es kommt ja oft, kam oder kam damals auch oft vor, dass irgendwie irgendwelche so Anspielungen auf deutsches Fernsehen oder so eingebaut worden sind. Oder bei den Simpsons gibt es auch so ganz abstruse Sachen. Aber bei MacGyver, das ist schon wirklich ziemlich originalgetreu. Also alles, was man so in der deutschen Fassung findet, ist auch ziemlich so im Original drin. Und ich muss auch sagen, dass ich die Synchronisation von MacGyver auch richtig gut finde. Und für mich dadurch, dass ich halt mit der Synchro aufgewachsen bin, ist es auch wirklich so, ich gucke tatsächlich die Synchro heutzutage noch lieber. Das ist auch die einzige Serie, bei der ich wirklich noch die Synchronisation gucke. Bei anderen Serien, wenn ich die einmal im Original gesehen habe, also zum Beispiel andere Serie, die ich immer gerne gemocht habe aus den 90ern, war Lois und Clark. Und das habe ich einmal im Original gesehen und seitdem nie mehr auf Deutsch angeguckt, weil man halt direkt merkt, dass das Feeling und die Stimmen passen halt so viel besser im Original und das Feeling ist so viel besser. Und bei MacGyver ist es aber tatsächlich so, das ist alles so stimmig und so gut passend, man kann es wirklich gut auf Deutsch angucken, ohne dass man es, wenn man es jetzt mal im Original gesehen hat, dass man da direkt denken würde, ach, das Deutsche ist ja so mega schlecht, das könnte ich jetzt nie mehr sehen und so. Und das ist für mich, also wenn ich das sage, dann hat es schon was zu heißen, denn ich habe eigentlich seit den Anfang der 2000er eigentlich nichts mehr in Synchro geguckt und von daher ist schon wirklich gut gemacht auf Deutsch, da kann man nichts sagen eigentlich.
Jetzt bei, ich finde ja schon bei MacGyver im Gegensatz zu anderen Serien wie zum Beispiel dem A-Team oder so, wo eigentlich ja jede Folge eigentlich fast identisch ist mit der vorherigen, gibt es schon so eine gewisse Variation bei MacGyver, was ihm so alles immer passiert, außer dass es natürlich Elemente gibt, die sich wiederholen, also dieses ganze Basteln und so weiter, das kommt natürlich sich aus kritischen Situationen und gefährlichen Situationen retten. Das passiert natürlich jedes Mal, ist klar. Muss ja auch irgendwie so sein. Gibt es denn, aber von diesen Variationen, die es gibt es da Sachen, die du lieber schaust an Abenteuern von MacGyver? Also ich schaue mir zum Beispiel lieber immer Sachen an, wo er irgendwie im Wald ist oder irgendwas Mythologisches sucht oder irgendwie sowas. Gibt es da, hast du so ein Lieblingsgenre im Genre sozusagen, im MacGyver-Genre?
Ja, das ist witzig, dass du das mit dem Wald ansprichst. Es gibt tatsächlich sehr viele Waldfolgen, was auch dran liegt, dass, also gerade in den späteren Staffeln, weil die Staffeln 3 bis 6, die sind ja in Vancouver, in Burnaby, in den Bridge Studios aufgezeichnet worden. Und in Vancouver, wenn man da mal war, da ist halt außenrum nur Wald. Und das ist halt auch witzig, wenn man Stargate kennt, weil die ja auch dauernd, die Planeten sehen alle ziemlich ähnlich aus. Das ist alles so Waldplaneten. Und also in Kanada, da in Vancouver, in der Gegend, bietet sich halt sehr viel Wald an. Und aber tatsächlich, ich kann es eigentlich gar nicht sagen. Ich mag eigentlich alle Folgen gerne. Ich weiß von vielen Fans jetzt online, dass die späteren Folgen, wo er jetzt irgendwie so Umweltthemen behandelt oder so eher so Sozialarbeiter ist, dass die nicht so mögen und dass die eher so die frühen Staffeln, die ersten beiden, wo er schon eher noch so James Bond-Style Geheimagent ist. Aber bei mir, ich mag eigentlich alle Folgen gerne. Ich mag tatsächlich auch die, es gibt so ein paar Folgen, das sind so die, entweder lieben sie die Leute oder hassen die, da gibt es nicht so viel dazwischen. Also zum Beispiel Ritter MacGyver, Good Night MacGyver aus der letzten Staffel. Das ist so eine sehr zwiespältig unter Fans betrachtete Folge. Ich liebe Ritter MacGyver, ich finde die Folge klasse. Es gibt da aber auch viele, die total furchtbar finden. Das ist so eine Folge, also es geht darum, dass MacGyver, er ist gerade mit Pete irgendwie bei so einem Ahnenforscher, weil er sowas über seine Herkunft rauskriegen will, wo sein Name herkommt und wo seine Familie ursprünglich da aus Schottland gekommen ist. Und dann findet er eben, dass da einige von seinen Vorfahren da aus Schottland gekommen sind und geht irgendwie mit Pete raus auf die Straße und also die Prämisse ist schon ein bisschen blöd, aber es ist lustig gemacht. Und er geht raus und von oben, irgend so eine Frau ist auf dem Balkon, stößt so einen Blumentopf runter, kracht MacGyver auf den Kopf, er wird ohnmächtig. Und dann geht halt eine ganze Doppelfolge darum, dass er sich so träumt, während seiner Ohnmacht träumt, am Hofe von König Artus, gespielt von Pete, zu sein und dann so ein Abenteuer mit Merlin, dem Zauberer und den Rittern der Tafelrunde und so zu erleben. Und das ist auch die Folge, wo man am Ende dann erfährt, wie MacGyver mit Vornamen heißt. Also man weiß das die ganze Serie über, bis zu dieser Folge in der letzten Staffel weiß man das gar nicht. Und dann findet man eben auch raus, dass er seinen Vornamen nicht so mag und den nie benutzt, weil das halt so ein altenglischer Vorname ist, der heute nicht mehr so gebräuchlich ist. Und ich fand die Folge klasse. Das ist einfach, es ist einfach witzig gemacht. Und gerade auch mit den ganzen MacGyverisms, dann, wie er dann im Mittelalter da die Sachen zusammensucht und dann zu Merlin irgendwie meint, ja, haben sie irgendwie Ammoniak? Und Merlin guckt ihn nur dann komisch an und MacGyver sucht dann zusammen, wie kann das ausdrücken? Spiritus aus Hirschhorn. Und dann Merlin so, ah ja, natürlich habe ich Hirschhorn Spiritus dabei, was denken Sie? Und das ist ganz cool gemacht. Und ich finde es halt auch immer bei diesen Folgen, die so, wo er irgendwie was träumt oder sowas auf den Kopf kriegt, es gibt noch 2, 3 andere Folgen, wo er träumt, dass er im Wilden Westen ist, weil halt Richard Dean Anderson so Wild-West-Fan ist. Und bei den Folgen ist es halt auch immer ganz witzig gemacht, dass wenn er dann aufwacht, findet er mysteriöserweise immer so ein Überbleibsel aus aus diesem Traum. Also da ist es irgendwie so eine Rolle von so ein kleines Amulett von König Artus mit so einer Mini-Schriftrolle drin, die ihn so ausweist, dass er im Namen des Königs spricht. Und bei der anderen Folge, wo er im Wilden Westen ist, da hat er irgendwie so ein Taschenmesser aus Holz mit so einer Holzverschalung in seiner Brusttasche drinne. Und dass er vorher irgendwie von so einem Typ, der ihn auf der Kutsche mitgenommen hat, gekriegt hat. Und da kommt eben Murdoch, sein großer Widersacher, schießt ihn so an. Und er fällt so um, man denkt, er ist tot. Aber dann hat ihn, weil gerade an dieser Stelle dieses Taschenmesser dahinter war, hat er natürlich überlebt. Und als er dann aus seinem Traum aufwacht, kommt gerade Pete rein, der sich was zu trinken holen will und sieht dann so auf dem Boden, dass da so ein komisches Holztaschenmesser liegt und meint so, was hast denn du da? Sieht aus, als ob es 100 Jahre alt wäre. Und MacGyver guckt so von der Couch runter, wo er gerade drauf liegt, nimmt das so in die Hand, guckt es so an, man sieht so, dass da dieses Einschussloch noch drin ist und er so guckt so verwundert und dann geht halt die Abspannmusik los und das ist, ich finde das cool gemacht und ich kann es natürlich auch verstehen, dass es Leute gibt, die das ein bisschen blöd finden in so einer Action-Serie, wenn da halt so ganz Fantasy-mäßige Sachen drin sind, aber ich finde es halt auch dadurch eben heute noch anguckbar, wie du sagst, dass es immer abwechselnd und klar gibt's Themen, die in mehreren Folgen vorkommen, aber dadurch, dass halt nie 2 Folgen hintereinander das gleiche Thema sind, es macht einfach Spaß, es zu gucken und dass man halt auch immer diese Abwechslung an Themen hat.
Und ich fand, was ich halt auch, weil du jetzt sagst, ist so wie sein Hauptwidersacher Murdoch, ich fand es, heute ist es vielleicht in Serien gängiger, dass man halt auch sehr viele Nebencharaktere hat, die vielleicht sich auch wiederholen. Ich finde in den 80er, 90er noch nicht so stark. Und dadurch fand ich das immer super interessant, dass es diese Nebenfiguren gibt, dass man gesagt hat, ach, das ist wieder eine, es ist wie, Murdoch steckt wieder dahinter und er ist wieder da und so. Also, so dass man so verschiedene Charaktere hatte, die immer mal wieder aufgetaucht sind. Das, oder Jack Dalton oder so, sein Freund und so. Das fand ich eigentlich ein super Element. Und weil das sich ja auch über viele Staffeln gezogen hat.
Ja, genau.
Muss ich sagen. Also das ist toll.
Die Murdoch-Folgen, das waren auch immer, also als Kind hatte ich immer ein bisschen Angst vor Murdoch, aber dann ziemlich schnell sind so die Murdoch-Folgen eigentlich meine Lieblingsfolgen geworden und man hat halt immer drauf hingefiebert, wenn jetzt irgendwas mysteriös war, könnte es Murdoch sein oder nicht? Und zum Beispiel gibt es auch in eine Folge, die heißt Der Skorpion. Da wird es erst so angefangen, als ob es Murdoch sein könnte und man weiß es nicht genau. Und hinterher ist es aber so eine Ex von MacGyver, mit der er da so in einer anderen Folge zusammen war, die dann sich aber so als eine Gangsterin rausgestellt hat und die dann scheinbar gestorben ist und dann aber wieder auftaucht. Und später habe ich dann irgendwann gemerkt, dass man eigentlich schon im in den Credits mitkriege, dass Murdoch dabei ist, weil dann immer bei den Credits, die nach dem Intro kommen, steht dann immer so bei den Gaststars and Michael DeBar as Murdoch. Yeah. Das heißt, es wird immer schon, weil die es halt in den Credits verraten müssen, denn die müssen ja die Leute in die Credits reinschreiben und dann kriegt man es halt schon mit. Das ist ein bisschen doof. Wär cooler, wenn dann erst so im Abspann stehen würde, dass Michael DeBar as Murdoch dabei ist. Aber das hat halt so diese Hintergründe dafür, wie wer bezahlt wird und diesen Verträgen von der Schauspielgewerkschaft und so, aber wenn man da nicht so genau hinguckt, dann ist man immer noch überrascht, ob Murdoch dabei ist.
Ja, was für ein unmögliches Ding, wenn man sich überlegt, so wenn man, wie jetzt, was weiß ich, letztens Deadpool und Wolverine, und dann freut man sich auf diese ganzen Gaststars, Cameos und so, wenn die alle schon im Vorspann drin wären, das wäre so kaputt machen alles, zerstören.
Ja, bei Filmen hat man ja noch den Vorteil, dass man das noch extra entfernen kann. Da haben sie ja damals bei 7 gemacht, also 7, da haben sie ja Kevin Spacey aus dem Vorspann rausgelassen. Ja.
Ach, okay.
Der ist auch nicht zur Premiere gekommen, weil sie das bis zum Schluss verheimlichen wollten, dass er der Böse ist. Das ist bei MacGyver jetzt ein bisschen schwierig.
Ja.
Es gibt ja bei MacGyver eben auch so eine Reboot-Serie. Ich weiß nicht, ob ihr die, ihr beide, auch du, Steven, ich habe die nie
gesehen. Eine Folge gesehen.
Aber wie ist die gut?
Nee. Also es ist, ich habe tatsächlich komplette erste Staffel durchgehalten und es ist, also man kann es angucken, wenn man sich drauf einlässt, dass es halt außer dem Namen nichts mit MacGyver zu tun hat. Also es hat wirklich nichts mit MacGyver zu tun. Also es gibt kaum so MacGyverisms und die ganzen Figuren, das ist eben auch das Problematische dran, die ganzen Figuren sind halt irgendwie da, oder zumindest es sind Figuren da, die gleichen Namen haben wie die ursprünglichen Figuren, aber die halt von der Persönlichkeit nichts damit zu tun haben. Also zum Beispiel Jack Dalton ist irgendwie so die zweite große Hauptfigur da, aber das ist irgendwie so ein Ex-Militärtyp, der halt jeden umnietet. Und das hat halt nichts mit Jack Dalton zu tun. Und die Serie, also von dem gleichen Produzententeam ist ja auch die Hawaii 5-0 neue Serie gewesen. Und die finde ich tatsächlich ganz gut, weil bei Hawaii 5-0 ist halt so, der Hauptdarsteller ist halt schon so das Hawaii-Setting. Und eben da kann man es eben auch so machen, dass es halt wirklich so um ein Polizei- oder ein Spezialeinheit-Team geht. Und aber bei MacGyver, weil halt bei der ursprünglichen Serie so viel halt wirklich an der Figur von MacGyver hängt und halt auch an seiner Beziehung mit den Nebenfiguren und so, da ist es eben, als MacGyver-Fan kann man es nicht wirklich gut gucken, weil es halt wirklich so komplett gar nichts damit zu tun hat. Also wenn das nicht MacGyver heißen würde und die Figuren anders heißen würden, dann wäre es immer noch da die gleiche Serie, aber man wird nie irgendwie auf den Gedanken kommen, dass das irgendwie was mit MacGyver zu tun haben sollte. Und ich weiß aber auch nicht, wie die es gemacht haben, denn es gab, bevor die Serie rausgekommen ist, gab es schon mal so einen kurzen Trailer online bei YouTube oder so, wo die ganze Serie noch irgendwie komplett anders angelegt war, wo Lucas Till auch noch anders aussah. Der hatte da noch so schulterlange Haare. Und der Trailer ist irgendwie so dermaßen schlecht angekommen, dass sie das komplette Konzept von der Serie verworfen haben und dann außer Lucas Till auch niemanden beibehalten und dann irgendwie alles schnell nochmal innerhalb von einem halben Jahr oder so neu produziert von dem Pilot. Aber wie sie es dann geschafft haben, dass es dann immer noch nichts mit MacGyver zu tun hat, das ist schon ein bisschen erstaunlich. Allerdings witzigerweise, schade. Ja, also das wäre eigentlich ganz cool gewesen, wenn man mal wieder so eine Serie in dem Stil gehabt hätte. Und aber bei, es gab 2003, gab es mal eine Pilotfolge von was als Arbeitstitel Young MacGyver hieß. Das sollte schon mal so eine Neuauflage von MacGyver sein. Und das war aber wirklich noch in dem Universum von MacGyver angesiedelt. Da ging es dann so drum, dass sein Neffe Clay dann praktisch so in seine Fußstapfen tritt und dann bei der Phoenix Foundation angestellt wird und da so im Stil von MacGyver Sachen löst, was ein bisschen von der Ursprungsidee ein bisschen seltsam war, weil MacGyver Einzelkind war. Das heißt, woher hat er einen Neffe her? Aber reden wir mal nicht drüber. Aber das war eigentlich noch ganz gut gemacht, denn da hat man auch gesehen, dass er so in die Phoenix Foundation reingekommen ist und dann waren irgendwie an der Wand so große Porträts von Leuten, die da große Verdienste geleistet haben. Und da war natürlich ein Bild von Pete da und auch von seinem Onkel MacGyver. Und die Folge war tatsächlich auch so vom Spirit her ein bisschen mehr am ursprünglichen MacGyver. Also das war so ein bisschen von der Machart her wie die Folge Goldrausch, wo die so in so einem ewigen Eis Gegend sind und da irgendwie was machen müssen. Und ja, aber anscheinend ist das Einzige, was halt da nicht so gut geklappt hat, war der Hauptdarsteller. Das war halt Jared Padalecki, der dann aus Supernatural ja, bekannt ist und vorher der Freund von Rory bei Gilmore Girls war. Mhm. Und der scheint halt mit der Rolle nicht so klar gekommen zu sein und auch bei den Bossen. Ich war damals in kurzer Zeit, für ein paar Monate war ich in Kontakt mit einem von den Produzenten von MacGyver, weil ich bei dem von dem bei eBay so ein signiertes MacGyver-Poster gekauft hatte. Und da habe ich dann zufällig mitgekriegt, dass der einer von den Produzenten war. Und dann habe ich mich mit dem da ein bisschen unterhalten. Und da hat er gemeint, ja, die werden damit nicht weitermachen. Und das war auch irgendwie schon von vorne ab zum Scheitern eigentlich verurteilt, weil sich da das Studio keine Gedanken drüber gemacht hat, wie vorhanden oder nicht vorhanden eben das Charisma des Hauptdarstellers eben für die Rolle ist. Hm. Und
ich meine,
Jared Padalecki scheint da als MacGyver nicht so gut angekommen zu sein, aber ich glaube dafür, dass er dann ziemlich schnell danach dann bei Supernatural angefangen hat, es wird ihm nicht geschadet haben, dass er nicht MacGyver geworden ist.
Ja, und, also ich denke ja auch, die Serie ist ja trotzdem so ein bisschen in ihrer Zeit verhaftet. Also ist ja die Frage, ob man heute mit diesen Elementen eben, also oder mit den gleichen Elementen dann eine Neuauflage machen kann, wo man sagt, das ist...
Also damals Anfang der 2000er wäre es noch eher gegangen, aber heute natürlich mit Smartphones und allem, da ist es dann schon... Also ich meine,
ChatGPT vor allem, der fragt ja dann immer ChatGPT. Sag mal ChatGPT.
Ja.
Ich habe gestern, ich arbeite ja noch in der Gastro, ich habe gestern so eine Klingel, die bei uns am Pass steht für die Küche und so, die war auseinandergefallen, die Feder hat, ist irgendwie weg. Dann habe ich alles fotografiert, habe das ChatGPT gegeben, habe gesagt, wie baue ich denn das zusammen? Dann hat er gesagt, du musst, und das war tatsächlich auch ein bisschen MacGyver-mäßig, er hat dann gesagt, wenn du die Feder verloren hast, nimm aus einem Stift eine Feder, schneide sie auf 1 Zentimeter zurecht und dann versuch sie als Ersatz. Hat nicht geklappt im Übrigen, wir sind dran gescheitert, mein Kollege auch, sind wahnsinnig geworden. Mein Kollege sagte noch, ich weiß schon, warum ich nie Uhrmacher geworden bin, ja, diese Fummelarbeit die ganze Zeit. So. Aber heute hat man eben sowas, also hat man ja schon mit so ChatGPT, hat man ja so einen kleinen mobilen MacGyver bei sich, ja.
Ja, wieso heißt der eigentlich nicht so, ne? Warum hat man das so genannt? MacGyver. Ich frage MacGyver.
Ja, das ist ja das Schöne bei MacGyver, ist ja wirklich, dass es so übergegangen ist in dieses, sobald man irgendwie anfängt, was zu basteln, sagt man, du kleiner MacGyver, du. Also so.
Ja.
Ist ja schon ein bisschen so, in unserer Generation.
In unserer Generation, Fall, genau.
Ja.
Witzig. Jetzt muss ich dich nochmal persönlich fragen zu deiner Vita, lieber Jano. Wie wird man denn Übersetzer für Disney-Comics? Also wie fängt man da an? So, du hast relativ früh damit angefangen, oder?
Ja, das war noch in der Oberstufe. Das war eigentlich Zufall. Ich war kommt man auch vom MacGyver-Forum jetzt direkt dahin. Denn Anfang der 2000er war halt Foren zu allen Themen sehr groß. Und ich war und bin auch noch immer im Comic-Forum aktiv. Comicforum.de, das ist so das größte deutsche Comic-Forum. Und da hatten damals auch so ziemlich viele Verlage ihr Forum und da gab es eben auch so ein Disney-Comics-Fan-Forum. Das war jetzt nicht offiziell vom Verlag, aber da war damals der Redakteur, der Comic-Redakteur vom Mickey-Mouse-Heft aktiv, hat da immer mal was gepostet. Und dann habe ich dem halt irgendwann einfach mal geschrieben, ob ich so eine Übersetzung mal machen kann, denn das hat mich interessiert, weil ich halt immer schon Sprachen gerne gemocht habe, war auch immer in Deutsch und Englisch am besten. Und dann hat der gemeint, ja, hier kannst du mal ich schicke dir mal eine 5-seitige Probeübersetzung von einer Kurzgeschichte. Und wir haben eigentlich schon genug Leute, deshalb müsste es schon überdurchschnittlich gut sein, aber mach mal. Und wenn es okay ist, dann schule ich dich und kannst weitermachen. Und anscheinend war es gut genug, denn danach habe ich dann regelmäßig was gekriegt. Ich bin auch nie irgendwie großartig geschult worden oder so, sondern einfach machen gelassen, wie ich es gemacht habe. Und so hat sich das dann ergeben. Also das war eigentlich wie ziemlich viel in dem Medienbereich zur richtigen Zeit die richtige Person fragen und sehr viel Glück und sehr viel Zufall dabei. Und ja, dann habe ich das halt mehrere Jahre lang gemacht und im Laufe der Zeit hat sich das dann eher so in den Buchhandelsbereich verlagert. Also es gibt von Egmont, die Disney Comics auf Deutsch machen, gibt es eben die Kiosksparte und dann gibt es noch die Egmont Comic Collection, die so die Sammlerausgaben und die Anthologiebücher für einen Buchhandel macht. Und da hat sich das dann eben mehr in den Buchhandel verlagert mit der Zeit. Also ich mache immer noch Übersetzungen hin und wieder für die Disney Comics, aber heutzutage mache ich auch viel von so Geschichten zusammenstellen für Anthologien oder Vorwort schreiben oder so Behind-the-Scenes-Texte schreiben oder Autoreninterviews und sowas, also mehr so im redaktionellen Bereich. Und über die Arbeit dann an den Büchern hat sich dann auch über ein paar Umwege ergeben, dass ich dann selbst meinen eigenen Comic-Verlag noch parallel gegründet habe, 2012, wo ich jetzt seit damals dann auch meine eigenen Sachen veröffentliche. Also ich zeichne nichts selbst oder so, aber ich kaufe eben Lizenzen aus dem Ausland von ausländischen Verlagen ein und veröffentliche dann eben eine deutsche Übersetzung davon. Also ich habe zum Beispiel die Ultimate Edition von The Crow, der Comic-Vorlage von dem bekannten Film, veröffentlicht. Da habe ich mir gedacht, okay, gab es jetzt irgendwie seit den 90ern nicht mehr auf Deutsch. Also es ist nur einmal kurz erschienen gewesen, als der Film eben rausgekommen ist damals. Da habe ich mir gedacht, okay, das müsste doch eigentlich mal wieder auf Deutsch erscheinen. Da gibt es doch bestimmt ein paar Leser, die das noch haben wollen. Und das hat
Steven zum Beispiel, der hat sich das auch direkt geholt. Gell? Direkt geholt.
Da habe ich auch noch Fragen zu.
Ach, sehr gut, sehr gut.
Da hast du ja direkt
kurze Dauerwerbesendung einblättern.
Kann ich nur empfehlen.
Nee, aber ja, und ansonsten eben auch so Sachen wie, hatte was von Garfield, von den Ghostbusters, Turtles, Monster Elegy, eine meiner eigenen Lieblingsreihen. Jetzt habe ich seit ein paar Jahren auch Manga im Programm und man verdient nicht riesig viel dabei, aber es macht immer viel Spaß, weil man halt mit dem arbeitet, was man halt selbst gerne mag. Und was mir dabei auch gut gefällt, ist eben, wenn man mal so ein-, zweimal im Jahr irgendwie einen Verlagsstand bei einer Convention oder bei einem Comic-Festival machen kann oder eine Signiertour mit Zeichnern, das macht auch immer viel Spaß. Da sieht man mal was anderes, als wenn man die ganze Zeit nur am Computer arbeitet, wie man das halt sonst macht. Und ja, so hat sich das ergeben. Alles ziemlich Zufall, aber eben dadurch, dass das eben alles Sachen sind, die mich selbst immer schon interessiert haben und so ist dann eben eins zum anderen gekommen.
Steven, du hast doch bestimmt viele Fragen, oder?
Natürlich, natürlich. Auch wo fange ich an? Du hattest ja bei der The Crow-Übersetzung oder du hast es ja auch veröffentlicht über deinen Verlag, ne?
Ja.
Danny Books oder Dani Books, wie heißt es?
Dani Books,
ja. Hast du mit James O'Barr zusammengearbeitet? Mhm. Wie kann ich mir das vorstellen? Habt ihr nur E-Mails geschrieben? Habt ihr telefoniert? Oder und wie generell, was ist das für ein Typ? Da bin ich sehr gespannt irgendwie, wie es dazu kam und wie du ihn empfindest.
Also er ist auch nicht sehr technikaffin. Das heißt, er hat auch nicht Lust, irgendwie großartig was mit Computern zu machen. Er schreibt auch im Vorwort, er hat zwar einen Computer, aber da wohnt irgendwie seit langem eine große Spinnenfamilie mit drin. Und also wenn er schreibt, schreibt er irgendwie nur auf seinem alten Communicator-Handy oder so. Und da war es halt so, ich bin halt über den ursprünglichen Verleger Dennis Kitchen bin ich mit ihm in Kontakt gekommen und dann habe ich eben immer so praktisch eine Liste mit Begriffen oder mit Fragen zu Sätzen oder so geschickt, wenn ich jetzt nicht wusste, wie das gemeint ist oder worauf das jetzt anspielt. Denn in The Crow gibt es ganz viele Anspielungen und die kennt man natürlich selbst als Übersetzer, selbst mit Recherche erkennt man das nicht unbedingt automatisch. Und für mich ist es immer so, ich will es halt möglichst originalgetreu haben und ich will jetzt nicht einfach irgendwie annehmen, dass irgendwas gemeint ist, sondern ich will es halt wirklich genau wissen, wenn ich da die Gelegenheit dazu habe. Und er fand das wohl auch ganz gut. Er hat nämlich gemeint, ach, das ist ja cool, es hat noch nie irgendjemand bei ihm so nachgefragt, sondern die anderen haben einfach irgendwie so immer assumed, was gemeint ist. Und dadurch fand er das auch ganz cool. Und das ist halt bei The Crow auch sehr wichtig, weil da gibt es wirklich sehr viel speziellen Drogenslang, so von der Detroit-Drogenszene und Gangszene und Straßenszene. Und da war es zum Beispiel in der alten Übersetzung aus den 90ern, die war echt schlecht. Also da war vieles einfach erfunden und vieles auch wirklich das Gegenteil von dem, was im Original steht.
Ja,
okay. Und da zum Beispiel in der einen, was ich mir gemerkt habe, in der einen Szene ist es so, da sagt Eric, eigentlich sagt er da, ich spüre Schmerz auf molekularer Ebene, ich erkenne ihn, weil er eigentlich nur aus Schmerz besteht. Mhm. Und in der alten Übersetzung hat er gesagt, ich kenne keinen Schmerz, so als ob er halt so unverwundbar ist. Und ja. das nimmt halt diesen kompletten philosophischen Hintergrund und es ergibt eigentlich keinen Sinn, weil es eben genau das Gegenteil ist von dem, was er eigentlich sagt. Und da habe ich eben dann immer so einen Abschnitt vorbereitet, mir durchgelesen, dann Fragen aufgeschrieben, ihm gemailt, er hat es dann beantwortet, mal kurz oder mal länger. Meistens war es dann immer irgendwie nur so ein kurzer Erklärungssatz oder so ein Erklärungswort, aber dadurch wusste ich halt, wie ich es dann übersetze, dass es eben so ist, wie er es gemeint hat. Und ich habe ihn dann auch, vor 2 Jahren habe ich ihn auch persönlich getroffen, da hatte ich ihn hier zur Vienna Comics in Wien eingeladen als Gast zum Signieren. Und er ist so ein bisschen, wie man ihn sich vorstellt, so ein bisschen ruppig. Er ist freundlich, aber auch so ein bisschen rough, so ein Ex-Military und wirkt auch so wie so ein Ex-Military und so ein bisschen ruppig, macht ständig Raucherpausen und
Aber darf ich mal fragen, als Laie, das ist, der hat das geschrieben oder der hat das?
Ja.
Also du, weil ich jetzt gar nicht wusste, wer es ist. Der hat das
James
geschrieben.
James O'Barr, das ist der Autor und Zeichner. Also er hat es geschrieben und gezeichnet.
Okay,
und das ist halt so gewesen damals. The Crow ist so entstanden, das ist auf einem...
Also auch der Erfinder.
Es war, genau.
Auch
genau.
Der Erfinder, okay. Ja. Ne, das wissen ja viele unserer Zuhörer, wissen das ja nicht. Ja,
ja, also James O'Barr, da war es eben so, The Crow ist dadurch entstanden, dass die Freundin von James O'Barr tödlich verunglückt ist.
Oh nein.
Und es war eben so, er hatte irgendwie schon mehrere Run-ins mit der Polizei wegen irgendwie Geschwindigkeitsüberschreitung oder so. Und er hatte an einem Tag vor, sich mit seiner Freundin zu treffen, mit der was zu machen. Und dann hat er aber gemerkt, dass die Versicherung von seinem Auto abgelaufen ist. Da ist es irgendwie so, da braucht man irgendwie für die Versicherung irgendwie so monatlich oder halbjährlich in den USA, braucht man so eine neue Plakette, die man kaufen muss und dann auf das Dings. Und weil er irgendwie schon 2-3 Mal irgendwie so ein Run-in mit der Polizei hatte, hat er dann seine Freundin angerufen und gemeint, ja, hier kannst du mich abholen kommen und... Weil er sich nicht leisten konnte, da nochmal irgendwie von der Polizei angehalten zu werden. Und dann hat sie sich eben auf den Weg gemacht und auf dem Weg, um ihn abzuholen, ist ein betrunkener Truckfahrer seitlich in ihr Auto reingefahren und hat sie dabei umgebracht. Ja. Und er hat sich dann eben lange Zeit dafür die Schuld gegeben. Ja, hätte ich jetzt nicht da die Polizei-Run-In gehabt, hätte ich ihr nicht gesagt, sie soll mich abholen kommen, wäre nichts passiert und so. Und aus dieser Schuld heraus ist eben The Crow entstanden, weil da diese Geschichte, also The Crow geht darum, dass ein Pärchen wird von einer Junkie-Gang grundlos randomly umgebracht. Also das ist ein Pärchen, das bleibt mit seinem Auto an der Seite von der Straße liegen, dann hält irgendwann nach ein paar Stunden hält so ein Auto mit Junkies an und die bringen die um, völlig ohne Grund. Das hat keinen Hintergrund. Und dann kommt Eric, die Hauptfigur von The Crow, kommt dann nach so einem Jahr oder nach einer Zeit von den Toten zurück, wacht in seinem Grab wieder auf, um sich an denen, die ihm was getan haben, zu rächen. Und The Crow ist halt so dieser Racheengel, der dann die ganze Drogengang und den Boss von denen umnietet. Und das war halt so die Geschichte, die James O'Barr über ein paar Jahre geschrieben hat, um so dieses Trauma quasi zu verarbeiten. Und als es dann rausgekommen war, gab es eben... Dann 1994 ist eben der Film entstanden. Und witzigerweise, das hat James aber auch gemeint, die Verfilmungsrechte sind von dem Studio, die den Film gemacht haben, sind schon gekauft worden, bevor The Crow eigentlich komplett veröffentlicht worden war. Also das ist ja in Einzelkapiteln erschienen, ursprünglich über 8 Jahre oder so. Und die haben ziemlich direkt nach nachdem der Tim Burton Batman-Film rausgekommen ist. Da waren irgendwie alle scharf auf Comic-Verfilmungen und da haben die direkt die Rechte eingekauft und er hatte sich noch gedacht, ach, da wird eh nie was draus, aber war nur froh, dass er dafür Geld gekriegt hat. Und dann ist eben dieser Kultklassiker draus geworden. Ja. Aber das war halt dann nochmal ein bisschen schwierig, weil ja bei den Dreharbeiten dann Brandon Lee, der die Hauptfigur gespielt hat, auch durch einen Unfall ums Leben gekommen ist. Und dann hat er sich natürlich wieder die Schuld gegeben, weil er dann so gemeint hat, ah ja, hätte ich dieses verdammte Buch nie geschrieben, dann wäre das nicht passiert. Und was ihm dann geholfen hat, das Ganze zu überwinden, war, dass die Verlobte von Brandon Lee, die ist dann zu ihm gekommen und hat gemeint, hier, James, gib dir keine Schuld, ist nicht deine Schuld, hätte niemand verhindern können und mach dir da keinen Kopf drüber. Und mit der ist er halt auch bis heute noch befreundet und die Familie von Brandon Lee, die bekommt auch sämtliche Einnahmen bis heute noch aus allem, was an Merchandise mit eben Eric heute veröffentlicht wird. Das heißt, wenn irgendwie so eine Actionfigur zu The Crow, die aussieht wie Brandon Lee gemacht wird, dann geht das Geld komplett an die Familie von Brandon.
Das ist spannend. Lee. Ich finde, das ist ein sehr spannendes Thema. Und natürlich ein bisschen schließt sich der Kreis, gell, Steven, weil wir auch schon mal darüber gesprochen haben. Wir haben aber in unserem anderen Podcast, Filmpodcast, den wir haben, eine Folge gemacht mit dem Gary Streberg, der auch eine ganz tolle Beziehung hatte zu The Crow und vor allem Brandon Lee, den er auch getroffen hat. Zum Interview mal, weiß nicht, ob Gary Streberg dir was sagt als Name, Janu?
Nee. Glaub nicht,
nee. Hat da eben auch Filmpodcaster, Drehbuchautor. Ja. Genau, und das war auch so diese, und er hatte auch zur Familie Kontakt, gell, glaube ich, Steven, so war das, glaube ich, gell.
Ja, den,
auch weil es so eine Dokumentation auch gab, gell, glaube
ich. Großer Bruce Lee-Fan ist er auch.
Ja.
Und dann unsere Folge dreht sich dann meistens auch um Bruce Lee oder es ist ein Bruce Lee-Special.
Ah, okay, ja.
Und dann habe ich auch gleich auf deiner Social-Media-Seite gesehen bei Instagram, dass du schon am Grab von Bruce und Brandon warst, tatsächlich.
Ja.
Da hätte ich dann auch mal eine Frage zu, wenn es reinpasst. Wie ist es dazu gekommen und bist du tatsächlich ein Fan von Bruce Lee und Brandon, also persönlich?
Also ich habe jetzt nicht viele Bruce Lee-Filme tatsächlich gesehen. Also ich mag Bruce und Brandon, aber ich kenne jetzt außer so ein, zwei Filmen und von Brandon Lee kenne ich tatsächlich auch nur The Crow. Das heißt, ich bin jetzt nicht mega in dem Thema drin. Aber das war ganz, kann man gar nicht erzählen, aber ich war halt da zufällig mit meinem Bruder eben in Seattle damals. Wir haben da so eine Tour gemacht. Wir waren erst in Seattle, sind dann mit dem Bus hoch nach Vancouver gefahren und dann noch so ein paar Nationalparks da in Kanada angeguckt. Und ich kannte eben das Grab von Bruce Lee, damals noch nur Bruce Lee, aus Karate-Tiger.
Nein, wirklich?
Ja.
Und super.
Weil da eben die, für die Leute, die es nicht kennen, da die Hauptfigur, die holt sich eben immer Rat am Grab von Sensei Lee. Und dann taucht Bruce Lee als so Geist auf und gibt ihm eben Training, um dann diesen bösen Widersacher gespielt von Jean-Claude Van Damme besiegen zu können. Und dadurch kannte ich eben das Grab von Bruce Lee und wusste, dass es da in Seattle ist. Und da habe ich mir gedacht, ach, wenn wir schon da sind, dann müssen wir das auch angucken gehen. Und ja, das war ganz cool zu sehen. Das ist halt auch wirklich da so, wie man es eben im Film sieht. Und jetzt ist eben noch das Grab von Brandon Lee auch noch mitnehmen dabei.
Ja, tolle Geschichte.
Ja, jetzt ist auch dem Stevens Fanherz ist jetzt gefüllt.
Ja. Bin extra nach Düsseldorf gefahren mal, um den Karate-Tiger im Kino zu sehen.
Ja. Yeah.
Und um den Kurt McKinney zu treffen. Und,
okay, cool.
Ja. Toll, supi.
Jetzt will ich nochmal zum Schluss unseres Gesprächs nochmal den Bogen zurück zu MacGyver finden. Was denkst du aus deiner Einschätzung her, war denn für uns alle die Faszination an dieser Serie? Wollten wir alle damals so ein bisschen sein wie MacGyver? War das dieses Spannende, dass er Dinge und Rätsel und Gefahren auch gelöst hat ohne Waffen? Oder was denkst du, was war die ganz besondere Faszination? War es die Aura von Richard Dean Anderson?
Also ich glaube, es kommt alles zusammen. Also zum einen natürlich ohne Richard Dean Anderson wird MacGyver, glaube ich, nicht funktionieren. Und zum anderen eben ist, glaube ich, also dass er so aus Alltagsgegenständen immer irgendwas Cooles basteln kann, das ist natürlich sehr interessant zu sehen, aber ich glaube auch generell, wie gesagt, diese Mischung aus Themen, das ist zwar diese für uns abstrakten Themen mit internationaler Spionage oder so gibt, aber eben auch diese wirklich für uns alle relevanten Themen mit irgendwie Nachbarschaftsarmut oder Umweltschutz und so weiter. Also er ist zwar zum einen dieser Geheimagent oder dieser Special Operator von der Phoenix Foundation, aber er ist trotzdem immer noch quasi jemand von uns, aus unserer Nachbarschaft, den man so gerne als Freund oder Nachbar hätte. Und dadurch ist es, glaube ich, so ein Universal Appeal, so ansprechend für alle Altersklassen und auch heute noch ansprechend. Und das ist, glaube ich, so dieses Interessante an MacGyver, dass es auch mehr interessant macht als jetzt so eine Standard-Action-Serie, wie man die aus den 80ern kennt.
Ja, das stimmt, dieses Jedermann, gell? Also er war so, so ein bisschen wie Bruce Willis, war einfach nur ein Polizist bei Stirb langsam, war irgendwie kein Ex-Militär, irgendwas hast du nicht gesehen. Ja, genau. Und bei MacGyver ist so ähnlich eigentlich, weil er auch manche Folgen hat, wo er einfach gerade irgendwas Alltägliches zu Hause macht und dann kommt eine alte Freundin oder die Nachbarn brauchen und dann gerät er in irgendwas. Aber er ist halt, manchmal merkt man gar nicht, dass er bei der Phoenix Foundation arbeitet, so ein bisschen, gell?
Ja, das stimmt. Und also es gibt ja auch viele Folgen, wo er irgendwie in seiner Nachbarschaft was hilft oder wo irgendwie ein junges Mädchen irgendwie zur Prostitution gezwungen wird und er die da rausholt aus dem Händlerring und so. Und das sind eben so Themen, die sind, einerseits sind die für uns weit weg, aber dann gibt es auch immer wieder diese Themen, die halt für uns wirklich nah dran sind und die halt jeden betreffen. Und das macht, glaube ich, das Interessante an MacGyver aus. Und eben auch dieses, dass er für grundlegend gute Werte steht, ohne dass es einem, also manchmal wird es einem schon sehr, sehr hervorgehoben, aber es ist fast nie wirklich so aufdringlich, dass man irgendwie so das Gefühl hat, ja, die wollen einem jetzt irgendeinen Standpunkt oder so aufzwängen oder so, sondern man bildet sich halt selbst diesen Standpunkt aus dem Verlauf der Handlung. Also jetzt nicht so, dass gesagt wird, ach ja, hier, das ist schlecht oder hier, da Umweltschmutz ist schlecht, sondern man sieht halt im Verlauf der Folge, was für einen Einfluss eben diese Umweltschäden haben und merkt dann halt selbst, dass es nicht gut ist, wenn es jetzt so viel sauren Regen gibt zum Beispiel oder sowas.
Also auch interessant, gestern habe ich zum Beispiel auch noch eine Folge gesehen und da ging es um die straffällige Jugendliche aus Gangs und dann sind die in die Wildnis geflogen und dann stürzen sie ab, weil der Pilot eine Herzattacke hatte und so weiter. Und fand ich auch wieder eine ganz tolle Folge. Aus der zweiten Staffel müsste das sein jetzt, ne?
Ja.
Und da hat er auch sofort diesen Part eingenommen, einander zuhören und erstmal drüber nachdenken, bevor man den gegenseitigen auf die Glocke haut quasi. Ne? Ja. Fand ich auch wieder ultra toll.
Das erinnert mich an wegen Jugendgang, erinnert mich eigentlich an mein Lieblingszitat von MacGyver, was ich nie vergessen werde, da in der Folge Gewalt gegen Gewalt auf Deutsch, Original Tough Boys, da geht es eben um so eine Jugendgang, die von irgendjemand organisiert wird, die so nachts so große Fabriken von Drogen, wo Drogen hergestellt werden und die von Drogenringen kontrolliert werden, die sprengen die so in die Luft. Und die nennen sich die Tough Boys. Und in der Folge spielt Richard Roundtree, der Chef in den 70ern gespielt hat, spielt da mit als so ein Jugendinstructor-Coach. Und am Schluss ist irgendwie MacGyver mit Richard Roundtree auf so einem Dach von einem Gebäude und natürlich, sie kommen irgendwie von irgendeinem Bösewicht, den sie ausgeschaltet haben, kommen sie an ein Maschinengewehr ran und Richard Roundtree will natürlich die anderen alle abballern, die unten liegen und MacGyver hat dann aber eine bessere Idee, denn er will einfach mit so einem Hydrant oder so einem Wassertank, der da gerade auf dem Dach ist, ich glaube, es ist ein Hydrant, macht da so einen Feuerwehrschlauch dran und schießt die dann halt mit so einem Wasserstrahl ab, dass denen halt nicht wirklich was passiert. Und dann nimmt er von Richard Roundtree, nimmt so das Maschinengewehr, macht damit so diese große Schraube an dem Hydranten auf und Richard Roundtree meint so, hey Mann, das ist eine Uzi. Und Richard Dean MacGyver dann so, nee, jetzt ist es ein Schraubenschlüssel. Und das ist so, das ist eigentlich so mein Lieblingszitat von MacGyver, dieses, nee, jetzt ist es ein Schraubenschlüssel. Und ja, das werde ich mir immer merken, ja.
Ja, Richard Dean Anderson, hast du ja vorhin gesagt, kein Management mehr. Er ist jetzt auch schon Mitte 70, glaube ich, gell, oder so. Er
ja,
ist,
75 jetzt.
75. Er hat auch dann irgendwann, also er ist eigentlich in Rente, oder? Er hat sich aus dem Geschäft zurückgezogen.
Ja, er macht jetzt nicht mehr wirklich was. Also es gab vor ein paar Jahren, als ich ihn da in Toulouse getroffen hatte, war irgendwie im Gespräch, ob er irgendwie nochmal was mit Jonathan Frakes von Star Trek The Next Generation zusammen machen will, weil die gut befreundet sind. Aber da ist dann auch nichts draus geworden und ich glaube, er hat auch keinen Bedarf, da jetzt nochmal großartig irgendwas zu machen. Also das letzte Größere, was er gemacht hat, war 2014, 2015, da war er so ein wiederkehrender Gaststar in Fairly Legal. Das war so eine kurzlebige Anwaltsserie, die eigentlich ganz cool war. Mhm. Und da war er irgendwie immer so ein Typ, der in einer Bar mit der Hauptfigur geredet hat. Und es wurde irgendwie so angedeutet, dass er so der unbekannte Vater von der Hauptfigur, das war so eine Frau, gespielt von Sarah Shahi, sein könnte, aber man hat es eben nie erfahren, weil es gecancelt worden ist und er war da immer so eine mysteriöse Nebenfigur und das war, glaube ich, auch nur 13 Folgen damals oder 20, aber jedenfalls nach einer Staffel nicht fortgesetzt und das war so das letzte längere, was er gemacht hat und seitdem eigentlich nichts mehr. Er hatte zwar ursprünglich überlegt, vielleicht mal wieder was zu machen, als seine Tochter dann ins College gekommen ist, weil er hatte jetzt, nach Stargate hatte er nicht mehr großartig was gemacht, weil er sich da eben um seine Tochter kümmern wollte, die da klein war. Und als sie dann ins College gekommen ist, hat er überlegt, ob er nochmal wieder was machen soll, aber da ist dann nichts draus geworden. Und ich glaube, er hat es auch nicht wirklich nötig, weil er nach 7 Jahren MacGyver und 9 Jahren Stargate oder so auch als Produzent wahrscheinlich genug eingenommen hat, um nicht mehr arbeiten zu müssen.
Ja, es gibt ja diese Parodie, es gibt ja MacGruber als Parodie, genau. Da hat er, und das ist ja, glaube ich, bei Saturday Night Live oder so fing das, glaube ich, ja, an, genau. Und da hat er ja immer den Vater gespielt von MacGruber in diesen Sketchen. Ja. Und dann gab es daraus einen Kinofilm, dann irgendwann, wo er nicht mitspielt, aber eben diese Figur sozusagen parodiert wird. Ich auch ganz toll finde, den Film. Voll der Gaga-Film. Aber ja, na gut, okay, das ist ja vielleicht auch dieses Ding. Ich denke natürlich auch, wobei er hat es ja mit Stargate, hat er das ja geschafft, dass man ihn nicht nur mit MacGyver identifiziert. Man hat ihn genau. Ja in Stargate auch irgendwie ernst genommen, hat nicht gedacht, das ist doch der MacGyver. Was macht der denn da? Das gibt es ja auch manchmal bei solchen. Deswegen irgendwie ist das ja so eine abgeschlossene Zeit. Und ich bin auch gespannt, ob es, also ob das wirklich in unserer Zeit so gefangen bleibt, also dass man letzten Endes auch sagt, jetzt, ich habe ja auch eine Tochter, die weiß nicht, dass MacGyver existiert, aber das ist, ob das dann irgendwann mal wiederholt wird, ob das mal irgendeine Generation wieder für sich entdeckt, so retromäßig, das fände ich schon sehr interessant, ob das wirklich passiert, ja. Das Potenzial hätte ja die Serie, denke ich.
Ja.
Und ja, das Merchandise gibt es nicht mehr.
Ja, stimmt, aber ich glaube, es ist immer noch eben, also jetzt vielleicht nicht bei kleinen Kindern oder so, aber es muss immer noch irgendwie im allgemeinen Bewusstsein sein, denn es gibt eigentlich kein Jahr, wo MacGyver nicht irgendwo auf Nitro oder so wiederholt wird. Das heißt, es ist eigentlich auch innerhalb der letzten 30 Jahre vielleicht mal 1-2 Jahre, wo es nicht gekommen ist, aber ansonsten eigentlich dauerhaft wiederholt. Und das heißt, es muss immer noch irgendjemand Interesse da haben und durch die Wiederholung wird vielleicht auch irgendwann nochmal jemand neu drauf aufmerksam, würde ich denken. Aber ich denke mal,
ja, das werden wir sehen. Wenn letzten Endes hier unsere Folge über MacGyver, wenn das durch die Decke geht viral, vielleicht legen die ganze Serie mit Richard Dean Anderson neu auf. Das kann ja sein.
Das kann natürlich sein. Wer weiß.
Old MacGyver. Old Man MacGyver. Teddy MacGyver. So, also, lieber Janno, wir kommen zum Ende. Es war wirklich ein Fest. Es hat sehr viel Spaß gemacht. uns mit dir zu unterhalten über MacGyver.
Freut mich.
Bin mal gespannt, wie die Reaktionen sind und wie viele Fans da draußen auch sagen, darauf haben wir gewartet, weil so viel gibt es dann auch nicht in den Deutschsprachen. Nee, wirklich, ich meine es ganz im Ernst. Also schreibt uns hier auch in die Kommentare eure Lieblingsfolgen, die tollen Aspekte von MacGyver und natürlich alle Fun Facts über Janno Rohleder, ja, was er sonst noch, was ihr noch von ihm sehen wollt, was für Comics er noch übersetzen soll und so weiter, ja.
Ja, Lizenzvorschläge können immer geschickt
werden. Also alles her. ja, lieber Janno, also, wir wünschen dir natürlich alles Gute für die Zukunft. Hoffen.
Danke, gleichfalls.
Auf viele kreative Dinge von dir. Mal sehen, ob du noch einmal in deinem Leben Richard Dean Anderson treffen wirst. Bin ja auch mal gespannt, ob das nochmal passiert. Stimmt. Wer weiß.
Ich hoffe es. Ich will ihm eigentlich immer noch persönlich die MacGyver-Box übergeben.
Oh ja.
Weil er ja gemeint hatte, dass er keinerlei Ahnung hatte, dass das Remaster überhaupt gemacht worden ist. Und er wurde ja wohl nicht informiert. Und das heißt, ich würde ihm schon gerne da unsere Box geben, denn die ist auch, kann man auch auf amerikanischen Playern angucken. Und er war jetzt gerade dieses Jahr, war er wieder bei der FatCon. Ich konnte aber leider nicht hin, weil ich da gleichzeitig bei einer Veranstaltung mit Zeichnern in Wien war. Aber wenn er jetzt nächstes Jahr oder übernächstes Jahr nochmal kommen kann, dann hoffe ich mal, dass ich ihn nochmal treffen kann. Das wäre schon cool.
Ja, geil. Genau. Und Leute, kauft die Box. Die ist super.
Absolut. Genau.
Okay, also, lieber Janno, alles Gute und wer weiß, vielleicht bis zum nächsten Mal. Mach's gut.
Genau, bis dann. Tschüss. Genau.